Ein Wasserträger in Indien hatte zwei große Eimer, die er mit einem Stock über seiner Schulter trug. Der eine Eimer war ein neuer, der andere war ein alter, gespaltener, kaputter. Und jedes Mal, wenn der Wasserträger Wasser holt, dann verliert der alte Eimer unterwegs fast die Hälfte des Wassers, fließt raus. Und er tut dies über einen Zeitraum von 2 Jahren. Und natürlich machen sich die Leute im Dorf schon lustig über diesen seltsamen Wasserträger mit seinem gespaltenen Eimer, der hier immer den Wegrand gießt. Der neue Eimer war stolz auf seine Perfektion und wie gut er doch ist. Und der alte Eimer hingegen schämte sich. Und eines Tages sprach der alte Eimer zum Wasserträger und sagte: Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen für das, was ich tue, was ich dir antue. Warum? Fragte der Träger. Wieso? Was gibt's für einen Grund, dich zu entschuldigen? Nun, über die letzten 2 Jahre war ich immer nur fähig, die Hälfte des Wassers an deinen Meister auszuliefern. Nicht so wie der neue Eimer, der völlig dicht ist und alles perfekt macht zu dem Zweck, den er gemacht wurde. Wegen meinem Schaden verlierst du ständig Wasser und erleidest sogar noch den Spott der Dorfbewohner, die sich alle über dich lustig machen wegen mir. Der alte Eimer tat dem Wasserträger leid und er sagte: Auf dem Weg zurück zum Meister möchte ich, dass du dich mal auf etwas konzentrierst, nicht auf das Gelächter der Leute, sondern auf den Wegrand schaust. Das Gelächter höre ich, sagte der Träger, das ist mir bewusst. Aber schau mal auf der Seite des Weges entlang. Hast du bemerkt, dass auf deiner Seite des Weges, der ganzen Strecke, die wir jeweils laufen, wunderschöne Blumen gewachsen sind in diesen 2 Jahren? Nun, der Punkt hier ist, ich wusste von deinem Fehler in Anführungsstrichen, und habe diesen Fehler benutzt, um diese wunderbaren Blumen immer zu gießen. Ich habe da Samen gestreut und dann die Blumen jedes Mal begossen, wenn ich diesen Weg entlang gegangen bin. Und so hatte ich über den letzten Zeitraum der letzten 2 Jahre immer genügend Blumen, um den Tisch meines Meisters wunderbar zu schmücken. Ohne dich, ohne deinen Fehler, hätte der Meister nicht immer wieder so wunderschöne Blumen auf seinem Tisch gehabt. Nun, diese Geschichte, die illustriert so ein bisschen, wie wir uns als Christen manchmal fühlen. Wir fühlen uns manchmal als alte, gespaltene Eimer, die nicht wirklich so zu viel zu gebrauchen sind. Was kann Gott schon mit mir anfangen? Wer bin ich denn schon, dass Gott mich benutzen kann? Ich bin doch ein Niemand, ein Nichts. Mit all meinen Fehlern und Mängeln. Ich bin auch nicht sehr intelligent. Ich habe nicht einen Doktortitel, einen großartigen Abschluss. Aber ich müsste doch irgendwas darstellen, damit Gott mich benutzen kann. Wenn ich doch nur irgendwie ein einflussreicher Geschäftsmann wäre oder ein Doktor der Philosophie oder vielleicht irgendwie eine sonstige Berühmtheit, dann würden die Menschen auf mich hören, wenn ich ihnen vom Evangelium erzähle. Ich könnte bestimmt viel mehr tun für Gott. So denken wir. Und einen ähnlichen Denkfehler machten auch die Christen in Korinth offenbar. Sie dachten auch, sie müssten doch etwas darstellen. Sie müssten doch jemand sein vor der Welt. Sie dachten, wie die Philosophen ihrer Zeit, wie die Sophisten damals, die mit ihren geschwollenen Reden alle beeindruckten. Sie waren eine Gemeinde, die sich vom Zeitgeist einer pluralistischen, selbstverherrlichenden und erfolgsorientierten Gesellschaft anstecken ließ. Und es kam, wie es kommen musste. Jeder versuchte, sich aufzublähen mit seinen geschwollenen Reden, mit seiner wunderbaren Rhetorik, einer gegen den anderen. Und dann gab's Parteiungen. Der eine war des Paulus, der andere verehrte Apollos, so wie die Sophisten auch jeder seinen Lieblingsphilosophen verehrten. Und es kam zum Streit, zu Spaltungen. Wie kleine Kinder fangen sie an, miteinander zu streiten. Ich gehöre zu Paulus, ich wurde getauft von Paulus. Nee, du wurdest, ich gehöre zu Apollos, ich bin besser. Nee, der ist besser. Wir waren angesteckt von einem Zeitgeist und jeder bildete sich etwas ein auf seine Erkenntnis. Aber eigentlich sollte sie das Verständnis des Evangeliums demütig machen. Die ganzen Streitereien und Parteiungen um Redegewandtheit und wer zu welchem Philosophen gehört, machte angesichts der Einfachheit des Evangeliums, der Botschaft vom Kreuz, einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Im Gegenteil, es schadet der Schlichtheit und Einfachheit dieser Botschaft, wenn wir es versuchen zu modifizieren, zu verbessern, intelligenter wirken zu lassen auf unsere Gesellschaft um uns herum, auszuschmücken, besser zu verpacken, wie ein Businessman es zu verkaufen, so wie die damaligen Sophisten. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, es ging nicht so sehr um den Inhalt, was man erzählte, sondern vielmehr darum, wie man es verpackte und wie man es an den Mann bringt. Und deshalb startet Paulus ein längeres Argument hier in 1. Korinther 1, in den Versen 18 bis 31 über diese Botschaft vom Kreuz. Und er macht hier drei Dinge klar. Wir haben damit angefangen, drei Torheiten, die uns eigentlich vereinigen. Das waren die zwei letzten Predigten, oder ja, bevor wir über Psalm 15 redeten, haben wir uns zwei dieser Torheiten schon angeschaut. Es sind drei Torheiten des christlichen Glaubens und ich schreibe natürlich Torheiten hier mit einem ganz großen Anführungszeichen. Torheiten aus der Sicht der Welt, nicht aus unserer Sicht. Und diese Torheiten, die bewahren uns davor, höher von uns zu denken, als sich zu denken gebührt. Es bringt uns sozusagen runter auf den Teppich, auf den Boden der Realität. Und es bewahrt uns davor, dass wir irgendwie versuchen, vor der Welt irgendwas zu beweisen, was wir doch für großartige Philosophen sind, wie intelligent, wie akzeptabel, wie schlau, wie vernünftig das Christentum doch ist. Davor werden wir bewahrt, das zu tun. Und wir werden natürlich auch vor Selbstsucht und Stolz bewahrt. Wir können uns nichts auf uns selbst einbilden, weil die Erkenntnis, die wir haben, die wurde uns nur geschenkt. Die wurde uns nur geschenkt. Sie bewahren uns auch davor, alles aus eigener Kraft tun zu wollen. Eben, ja, wir müssen das Evangelium irgendwie modifizieren, verpacken, verkaufen, vermarkten. Irgendwie muss das ein bisschen abgeändert werden, damit es der Gesellschaft besser passt, damit es mehr in den Ohren kitzelt. Davor werden wir auch bewahrt, wenn wir diese drei Torheiten verstehen. Aber vielmehr noch das Ziel hier, das Paulus verfolgt, ist die Einheit in der Gemeinde. Wir dürfen das nicht vergessen. Das Argument des Paulus hier zielt in die Richtung der Einheit. Diese Botschaft, diese Torheit, die von der Welt als Torheit wahrgenommen wird, das ist das, was uns vereint. Es ist eigentlich das Einzige, was uns vereint. Wir wären sonst nicht alle hier. Wir würden uns gar nicht kennen. Wir sind alle aus unterschiedlichen Hintergründen. Wir haben unterschiedliche Interessen. Wir haben unterschiedliche Vorlieben. Jeder von uns ist komplett anders. Ich hätte wahrscheinlich keinen von euch je kennengelernt, wenn Christus sich nicht über mich erbarmt hätte. Und so geht's euch wahrscheinlich auch. Das Einzige, was uns vereint, ist diese Botschaft. Die Botschaft vom Kreuz. Und Paulus macht das hier deutlich, indem diese drei Torheiten hervorgehoben werden. Das erste war, die Botschaft ist töricht. Das ist einfach der Inhalt. Der Inhalt ist das Problem. Die Ungläubigen dieser Welt können den Inhalt dieser Botschaft nicht riechen. Das haben wir in den Versen 18 und 19 gesehen. Es ist einfach zu anstößig, intellektuell nicht beflügelnd, zu primitiv, einfach nur dumm. Das Wort vom Kreuz ist Torheit denen, die verloren gehen, heißt es hier in Vers 18. Sie können es nicht schlucken. Das ist einfach nicht, das kann einfach nicht sein. Das macht einfach keinen Sinn. Die Gläubigen aber lieben es, denn für uns ist das diese Botschaft die Kraft Gottes. Wir haben das gesehen. Wir leben durch diese Botschaft. Es ist nicht so, nicht nur so, dass du gerettet wirst einmal durch diese Botschaft, durch diese Vergebung am Kreuz, durch diese Wahrheiten, die wir erkennen, sondern wir leben davon tagtäglich. Das ist also die Torheit der Botschaft. Die Botschaft selber wird als Unsinn wahrgenommen. Das zweite, was Paulus deutlich machte in den Versen 20 bis 25 war, ist die Torheit der Methode. Diese Botschaft wird nicht verpackt oder verschönert oder vermarktet. Sie wird einfach verkündigt. Einfach so. Und das müssen wir ebenfalls im Hinblick auf den Hintergrund der damaligen Kultur, der Sophisten verstehen. Diese Philosophen gingen umher und jeder pries seine eigene Weisheit an, um möglichst geschickt mit viel Redekunst und geschwollener Rede das an den Mann zu bringen. Und jetzt kommt Paulus und präsentiert die Lösung der Welt. Die einzige Wahrheit, ein gekreuzigter Zimmermann, das ist die Erlösung der Welt. Boom, einfach, fertig, das ist es. Und alle denken, meine Güte, was ist denn das? Und dann noch die Auferstehung der Toten, da hatten die Griechen sowieso Probleme damit. Eine körperliche Auferstehung dann auch noch. Anstatt geistliches Verschmelzen mit dem Kosmos oder was auch immer auch heutzutage teilweise gesagt wird. Ein gekreuzigter Mensch, ein gekreuzigter Gottmensch, das ist absolut unerträglich, war das für die damalige gelehrte Welt der Philosophen. Die Welt um uns herum, auch heute, möchte nicht einfach eine Erlösung präsentiert bekommen. Das ist genau dasselbe heute. Die Leute wollen nicht einfach nur eine Erlösung präsentiert bekommen. So ist es. Du brauchst nicht selber herauszufinden. Du brauchst nicht mehr woanders zu suchen. Du brauchst nicht mehr irgendwie Nachforschungen anzustellen. Es ist hier und es wird verkündigt und du musst es einfach glauben. Das ist die Erlösung. Darauf kann man sich aber nichts einbilden. Ich kann mir da nichts einbilden, dass mir das verkündigt wurde und dass ich das geglaubt habe und dass Gott mir die Kraft dafür gegeben hat und dass er Buße bewirkt hat bei mir. Dafür kann ich mir nichts einbilden. Das macht keinen Spaß. Ich will mir was einbilden können da drauf. Ich bin doch clever. Ich finde doch das selber irgendwie raus. Wenn man etwas zunächst erforschen muss, menschlicher Intellekt erstmal stimuliert wird und beflügelt wird. Oder wenigstens möchte man eine Kraftdarstellung sehen. Ein Wunder, ein Zeichen, so wie das die Juden gefordert haben. Aber Gott gibt ihnen nur eins. Die Verkündigung eines gekreuzigten Messias. Für die Juden ein ungehöriger Skandal, ein Ärgernis. Für den Rest der Welt einfach nur lächerlich. Torheit. Blödsinn, würden wir heute sagen. Aber nun kommt es noch dicker. Ja, jetzt setzt er noch einen oben drauf. Um der ganzen Sache noch eins draufzusetzen, hat sich Gott nicht nur für eine törichte Botschaft entschieden, töricht aus der Sicht der Welt, oder eine törichte Methode, eben nicht geschicktes Drama, Theater, was weiß ich, Verkündigung, sondern auch noch törichte Botschafter. Die Leute, die er benutzt, um diese Botschaft an den Mann zu bringen, sind ebenfalls irgendwie nicht gerade die Kandidaten, die wir uns vielleicht aussuchen würden, um die Welt zu erobern oder die Welt irgendwie zu verändern. Gespaltene alte Eimer, die nichts taugen. Das ist die dritte Torheit, die uns vereint als Gläubige. Es ist nicht nur so, dass die unsere Botschaft als Unsinn und schwachsinnig wahrgenommen wird in der Welt, so wie auch die Methode, wie es an den Mann gebracht wird. Nein, Gott wählt sich auch noch die unqualifiziertesten und unedelsten Menschen aus, um dies zu verkündigen, um dies zu tun. Könnte man es eigentlich noch schlimmer machen, würde jemand fragen? Und das ist nun die dritte Torheit, in Anführungsstrichen, die uns vereint. Das ist die Torheit der Botschafter. Wir lesen nun mal zusammen 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Setzen dieses Argument fort hier des Paulus. Er sagt, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, nämlich Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und Paulus beschreibt uns hier drei Ursachen, warum wir als Botschafter sozusagen als untauglich oder als unqualifiziert wahrgenommen werden vor der Welt. Und das ist ganz einfach. Das sind drei Ursachen. Das ist erstens unser Status, zweitens Gottes Entscheidung und drittens Gottes Ziel. Also wir haben unseren Status, wir haben Gottes Entscheidung und wir haben Gottes Ziel, das er verfolgt damit. Warum werden wir von der Welt als töricht gesehen, als Botschafter Jesu Christi? Warum sind wir nicht akzeptiert in der High Society, in der Regierung, in den bei den mächtigen Menschen, bei der intellektuellen Elite dieser Welt? Nun, das erste ist unser Status, Vers 26. Wie heißt es in Vers 26? Lass mich das nochmal lesen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Seht doch eure Berufung. Paulus erinnert sie an den Zeitpunkt, als sie berufen wurden. So. Ihr wollt also jetzt große Philosophen und Redner und Rhetoriker sein. Dann schaut doch euch mal selber an, bitte. Seht, hier ist ein Präsensimperativ, das ist ein andauerndes Betrachten im Sinne von, nehmt das doch mal zur Kenntnis. Denkt doch mal darüber nach, wer ihr eigentlich seid, woher ihr eigentlich gekommen seid. Schaut mal in den Spiegel, ganz genau hin. Was seht ihr da? Eure Berufung, das ist der wirksame Ruf zum Heil. Das ist der Moment, wo Gott dich ruft, dir die Augen öffnet, damit du glaubst. Schaut mal, wer ihr da wart, als ihr berufen wurdet. Wart ihr da? Weise? Mächtige? Vornehme? Die Antwort ist natürlich nein. Offenbar, das ist eine rhetorische Frage. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, sagt Paulus, unter euch. Weise hier, das Wort Sophoi, erinnert uns an die Sophisten, das kommt auch von Weisheit, das sind die Cleveren, die Gelehrten, die intellektuelle Elite der damaligen Zeit. Und das nach dem Fleisch, heißt es hier. Das bedeutet in diesem Zusammenhang nach weltlichen Maßstäben, nach menschlichen Maßstäben, man könnte auch sagen aus den Augen der Welt. Die Weise sind in den Augen unserer Welt, unserer Gesellschaft, nach menschlichen Maßstäben. Oder auch menschliche Errungenschaften in diesem Kontext. Später heißt es dann auch, das Törichte der Welt hat Gott der Welt, das was eben als töricht gesehen wird in Vers 27. Und auch in Vers 20 heißt es, Weise der Weltzeit. Also hier auch sind die Weisen dieser Welt, die aus der Sicht dieser Gesellschaft so gesehen werden. Das ist eine Klassifizierung für Menschen. Es geht um menschliche Maßstäbe und Errungenschaften. Aber nicht nur viele Weise, Clevere, Gelehrte sind da unter euch, nicht viele, sondern auch nicht viele Mächtige und nicht viele Vornehme. Mächtige sind die Dunatoi, die Einflussreichen, diejenigen, die viel Macht haben und deshalb auch viel Geld haben. Und Vornehme, Jugendes, wörtlich die Wohlgeborenen, das sind Blaublütige. Das sind diejenigen, die in mächtige und reiche und vornehme Familien hineingeboren wurden. Einfach gesagt, unter den korinthischen Christen befanden sich nicht viele Mitglieder der High Society, auf Deutsch gesagt. Der edlen, mächtigen, ist ja nicht Deutsch, High Society, aber es ist eingedeutscht. Ihr versteht das alle. Ich habe es jetzt auch gerade gemerkt. Es gab nicht viele Edle, es gab nicht viele Mächtige, es gab nicht viele Einflussreiche, es gab nicht viele Starke, wörtlich gesehen. Auch hier erinnern wir uns, dass es in der Kultur von Korinth viel Vetternwirtschaft gab. Ich habe das am Anfang erklärt, wo wir ein bisschen uns über die Kultur der korinthischen Gesellschaft Gedanken gemacht haben. Wenn man einflussreiche Freunde hatte, konnte man berühmt werden, auch als Rhetoriker oder eben Sophist. Man brauchte einfach sogenanntes Vitamin B, ja, Beziehungen, um sich in seiner Karriere an die Spitze zu arbeiten. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Irgendwie schon. So sagen einige Kommentatoren sogar, dass die Mächtigen und die Vornehmen hier in dem Kontext diejenigen waren, die den Weisen sozusagen die Ausbildung bezahlten. Wir haben Mächtige gehabt, die mit den Weisen zusammengearbeitet, die haben sie dann bezahlt und die Weisen haben dann wieder die Mächtigen und die Einflussreichen propagiert und so haben die wunderbar zusammengearbeitet. Haben einander geholfen. Es ging um Prestige. Und alles blieb in der Familie. Wenn nicht irgendetwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches passierte, konnte man nicht einfach so die soziale Leiter oder die Leiter des sozialen Status sozusagen erklimmen und sich heraufarbeiten und Karriere machen, sondern in die Klasse, in die man geboren wurde, da blieb man auch. Paulus ruft nun die Gläubigen in Korinth auf, die sich nun etwas einbilden wollten auf ihren neuen Status als Christen. Oh, jetzt sind wir die großen Philosophen. Jetzt haben wir die Weisheit der Welt. Wir sind jetzt die Rhetoriker. Wir haben jetzt die Erkenntnis. Wir sind jetzt die Besten. Nein, das seid ihr nicht, sagt Paulus. Und ihr müsst es verstehen, sonst werdet ihr stolz und aufgeblasen und das führt genau zu den Streitereien, die ihr jetzt unter euch findet hier in Korinth. Habt ihr das auch schon mal euch gedacht oder solche Gedanken gehabt? Wenn Gott doch nur irgendeine berühmte Persönlichkeit erretten würde, ja, vielleicht, weiß nicht, Thomas Gottschalk oder Leonardo DiCaprio oder Angela Merkel, ja, und dann würde, stellt euch das mal vor, dann würde Angela Merkel jeden Sonntag hier in die Bibelgemeinde Berlin kommen, sie kommt an mit 3 Mercedes und Polizeieskorte, um hier eine Auslegungspredigt zu hören. Und dann würden wir denken, und dann würde die Welt uns endlich wahrnehmen. Dann würden sich endlich alle bekehren und auf uns hören. Das ist Unsinn. Das würde nicht geschehen. Das würde nicht geschehen. Das würde keinen Unterschied machen. Warum? Nun, die Botschaft ist immer noch Torheit in den Ohren der Welt. Die Methode würde immer noch als töricht gesehen. Und Frau Merkel würde wahrscheinlich ihre Arbeit verlieren, wenn sie das glauben würde. Und der Punkt hier ist, Gott braucht keine reichen und mächtigen Menschen, um seine Gemeinde zu bauen. Er kann es tun, wenn er will. Aber er braucht es nicht. Gott braucht keine Reklame. Er muss seinen Ruf nicht an mächtige und vornehme Menschen hängen und die als Aushängeschilder benutzen für seine Gemeinde. Das braucht er nicht. Er ist der König. Er ist der König. Er ist der König der Könige. Er hat diese Werbung nicht nötig. Er baut seine Gemeinde und er tut dies mit oder ohne uns und er braucht dazu niemanden, der einflussreich ist, der viel Geld hat, der besonders weise ist in den Augen der Welt oder sonst jemand. Er braucht uns stattdessen. Er benutzt uns, die ganz normalen Menschen. Wie du und ich. Otto Normalverbraucher, Durchschnittsbürger, Lieschen Müller, Frau Mustermann, uns. Diese unbedeutenden Menschen, das sind wir. Und mit ihnen baut Gott seine Gemeinde. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ermutigend? Ich finde das ermutigend. Wir brauchen da nicht uns anzustrengen und das Gefühl, oh, ich muss irgendwas darstellen, sondern alles, was ich tun muss, ich muss treu sein. Ich muss das tun, was Gott mir sagt. Heißt das nun, dass gar keine Reichen und Mächtigen errettet werden? Nun, das stimmt nicht. Wie ihr da seht, das heißt hier, es sind nicht viele. Es gibt, ich kenne sogar persönlich Leute, die sehr reich sind und gläubig sind. Und sehr treu sind. Aber es sind nicht viele, wie Paulus es deutlich macht, weil Macht und Einfluss und Reichtum oft ein Hindernis ist für den Glauben. Das macht die Bibel uns auch deutlich. Nun, 3 Ursachen. Wir haben gesehen, erstens mal, unser Status ist ein Grund, warum wir als untauglich und unqualifizierte Botschafter wahrgenommen werden. Aber das zweite hier ist, Gottes Entscheidung. In Vers 27 und 28 sehen wir ein anderes. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum das so ist. Es ist nicht nur einfach unser Status. Wie gesagt, es gibt ja auch einige Weise oder einige Mächtige, die auch gerettet werden. Sondern es ist auch Gottes Entscheidung hier. Hier heißt es, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und jetzt wird es richtig interessant. Das Wort oder das Verb erwählt hier wird 3-mal betont in diesem Abschnitt. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Das Schwache hat er erwählt. Das Verachtete hat er erwählt. Eklegomai. Es bedeutet erwählt. Ja, es bedeutet einfach das. Nur für diejenigen unter uns, die vielleicht immer noch an den freien Willen denken, so ein bisschen arminianisch sind, dieser Abschnitt hier sollte euch zu denken geben. Weil Gott ist derjenige, der das Törichte erwählt. Es sind nicht wir, die sich entschieden haben für Gott, sondern Gott erwählt diese Leute. Das ganze Argument würde keinen Sinn machen, wenn Gott nicht souverän ist in der Rettung. Seht euch mal an, wen Gott erwählt. Wie wenn ich im Supermarkt die guten Tomaten auswähle von den schlechten. So, das ist auswählen, das ist das Wort, was es bedeutet. Vielleicht habt ihr den Ausdruck eklektisch schon mal gehört, das gibt's auf Deutsch, wird nicht oft benutzt, aber kommt von auswählen, deshalb eklegomai. Egal, was diese Person geleistet hat, wer sie ist, welche soziale Stellung diese Person hat, sie wurde von Gott gepflückt, gewählt. Und interessanterweise hat Gott sich entschieden, genau das zu machen, was die Welt nie tun würde. Er hat genau das gemacht, was die Welt nie tun würde. Er sucht sich das Törichte aus, das Schwache, das Unedle, das Verachtete, heißt es hier. Paulus verwendet diese Ausdrücke im Neutrum, also geschlechtslos, das allgemein, also eine Klasse. Alles, was als töricht gilt in dieser Welt, hat Gott erwählt. Es ist auch das Törichte der Welt, heißt es hier, eben in den Augen der Welt. Alles, was von dieser Welt, von dieser Gesellschaft um uns herum den Stempel bekommt, töricht, schwach, unbrauchbar, verachtet. Töricht hier, moros. Das ist der normale Ausdruck für dumm, haben wir schon gesehen, auch in 1 Vers 18, was heißt eine Torheit, Moria, ist dasselbe Wortstamm. Schwach, begrenzt in Wirksamkeit, in Macht und Einfluss, eben das Gegenteil von Dunatoi, von mächtig und einflussreich, ist hier schwach, begrenzt, limitiert in Wirksamkeit, in Macht und Einfluss. Und dann auch noch unedel, agenes, also minderwertig geboren, im Gegensatz zu eugenes, was wohlgeboren bedeutet, was wir vorhin gesehen haben. Die niedrigen Schichten, heißt es hier, nichts anderes. Verachtet. Das ist einfach ein Wort, das so viel wie heißt, wie auf etwas herabschauen, weil es keinen Wert hat. Das ist die Verachteten. Diejenigen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, der Abschaum, die Verachteten, die Niedrigen. Und schließlich fasst Paulus zusammen am Ende von Vers 28, das, was nichts ist, tameonta, das Nichtseiende, wörtlich. Und interessant hier, es ist nicht in einem Sinne von, dass es gar nicht existiert. Also wenn es gar nicht existieren würde, dann wäre es taukonta, aber es ist tameonta, das heißt so viel wie eine Möglichkeit. Es ist nicht viel besser, wenn es existieren würde oder nicht. Es kommt nicht drauf an. Es spielt keine Rolle. Sie haben keine Bedeutung in ihrer Stellung, in der Gesellschaft, egal ob sie da sind oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Sie sind die, die wären, als wären sie nicht da. Die unscheinbaren. Und das, meine Lieben, sind wir. Das, meine Lieben, sind wir. Wir sind diese Nullen, diese Nichtse der Gesellschaft. Wir sind die Unscheinbaren, die wären, als wären sie nicht. Es macht keinen Unterschied, ob es mich gibt oder nicht, aus der Sicht der Welt. Das ist nicht gerade schmeichelnd, ne? So viel zum Thema Selbstwert. Vergiss das mal. Vergiss das ganz. Das ist nicht gerade schmeichelnd für uns, aber es hilft uns und es ist sehr ermutigend, wenn wir es richtig verstehen. Habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, ich habe mir das manchmal gestellt, warum wurde eigentlich ich erwählt? Warum hat Gott mich ausgewählt? Nun, hier hast du die Antwort. Warum gerade du? Warum bin gerade ich der perfekte Kandidat? Nun, ich bin eine Null, ich bin ein Nichts, ich bin unbedeutend, unedel, unweise. Okay, ich muss wohl passend sein. Wir sind die Schlimmsten, die Unpassendsten, geben wir es zu. Die am wenigsten qualifiziert. Wenn ihr die Welt auf den Kopf stellen würdet, wenn ihr die Welt verändert, dann würdet ihr gucken und suchen, irgendwelche Philosophen, irgendwelche mächtigen Leute, irgendwelche Könige, Regierende, was auch immer. Aber niemand würde uns aussuchen. Wir, Otto, was können wir schon tun? Wer sind denn wir? Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann könnt ihr euch mal gut anschauen, was hat Jesus für Leute ausgesucht. Das waren zum Beispiel Fischer. Das waren keine edlen Menschen, Fischer. Fischersleute, das waren raue Typen. Man muss sich also diese Typen in dieser Kneipe vorstellen. Zöllner, das waren die verachtetsten Personen in der jüdischen Gesellschaft überhaupt. Die waren noch unter den Prostituierten sozusagen. Die Zöllner waren wirklich die Schlimmsten. Die haben Landesverrat begangen. Die haben die Juden, das jüdische Volk, eigentlich die, und ihr Glaube, damals bei den Juden ist es so im ersten Jahrhundert, die Kultur ist ähnlich wie heute beispielsweise bei den Moslems. Ihr Glaube ist sehr stark mit ihrer Kultur und ihrer Heimat, ihrem Heimatland verbunden. Wenn du die Juden verkaufst an die Römer, dann verleugnest du deinen Glauben, sozusagen, im Judentum. Genauso, und so wurden die verhasst. Das waren Landesverräter. Und dann haben wir dann auch noch einen Simon den Zeloten. Wisst ihr, was ein Zelot ist? Das ist ein Terrorist. Das ist jemand, der sich eine Bombe um den Bauch bindet und sich im römischen Prätorium in die Luft sprengt. Okay, das sind die Leute, die Jesus sich ausgesucht. Ich denke, Jesus, mit dieser Truppe von Chaoten wirst du die Menschheit retten? Erreichen? Ist das dein Ernst? Tolle Strategie. Nun, wir wissen, dass sie das nicht geblieben sind, diese Leute. Sie wurden verändert. Gott sei Dank, dass er sie verändert hat. Aber trotzdem, solche Leute würden wir uns nicht aussuchen. Wir nicht. Aber Gott schon. Und genau das war sein Plan. Und deshalb bin ich, seid ihr heute hier. Deshalb sind wir hier. Weil das Gottes Plan war. Er hat uns erwählt. Nicht, weil ich sowas Großartiges bin oder war. Nicht, weil ich irgendwas getan hätte, was Verdienst erfordert. Gott musste mich nicht belohnen, er ist mir nichts schuldig, gar nichts. Warum tut der Herr sowas? Warum wählt er sich die Untauglichen aus? Nun, um zu zeigen, dass der Mensch sich in seiner Weisheit und Kraft nicht selber retten kann. Was heißt es da in den Versen 27 und 28? Warum hat Gott das getan? Es heißt hier, um die Weisen zu Schanden zu machen, um das Starke zu Schanden zu machen, damit er zunichte mache, was etwas ist. Zweimal heißt es hier in Vers 27, dass Gott das tut, um die Weisen und die Starken zu Schanden zu machen, zu Schande bringen, so dass sie sich schämen müssen, eine Blamage beibringen, die als Gelehrte und Einflussreiche und Mächtige gelten von der Welt, die werden beschämt. In ihrer wunderbaren, hochgelobten Weisheit müssen sie plötzlich erkennen, diese ganze Weisheit ist nichts wert, weil es hat mich nicht näher zu Gott gebracht. Ich bin nicht erlöst deswegen, nur weil ich einen Doktor der Philosophie habe oder ein gelehrter Rabbi bin oder irgendwas. Bringt mich nicht näher zu Gott. Nutzlos, wenn es um die Errettung geht. Und am Ende von Vers 28 fasst Paulus auch dieses zusammen und sagt, was etwas ist, die Seienden, diejenigen, wo die Welt das Gefühl hat, oh, das sind diejenigen, die etwas gelten hier. Und dieses will Gott zunichte machen. Katargeo, ein etwas anderes Verb hier, unwirksam machen, könnte man das übersetzen. Es ist seine Kraft und seine Wirksamkeit verliert. Einfach gesagt, Gott erwählt sich die Törichten, Unedlen und Verachteten, um die Weisen und Mächtigen zu demütigen. Indem er zeigen wird, dass ihre Weisheit, menschliche Weisheit, wirkungslos ist. Es bringt nichts. Es ist nutzlos in Bezug auf die Errettung. Wenn es darum geht, errettet zu werden. Einmal mehr zeigt er, dass menschliche Weisheit, menschliche Kraft, Einfluss, Geld, Macht, Ansehen nichts hilft. Es ist nutzlos, wenn es um die Rettung in Jesus Christus geht. Und auch wenn es um das Leben als Christ geht, ist es nutzlos. Bringt euch nicht näher zu Gott. Ihr könnt es tun. Ihr könnt ein Doktor der Philosophie werden. Das ist überhaupt nichts Falsches. Aber es bringt euch nicht näher zu Gott. Nutzt euch nichts. Wir können uns nichts darauf einbilden. Kein Status, keine Gelehrsamkeit, kein Reichtum, kein Ansehen wird dich oder mich auch nur ein bisschen besser machen vor Gott. Darum geht es. Man kann sich den Weg in den Himmel nicht erkaufen, sondern man kommt auch nicht durch Beziehungen dahin, man sich dahin schmeicheln kann, sondern man kommt nur auf den Knien dahin, indem man Buße tut. Wenn man seine Sünde bekennt und dem Herrn Jesus Christus alleine für die Errettung vertraut. Was ist nun mit denen, die reich sind und Christen sind? Sollen die nun ganz mönchsmäßig alles weggeben, alles verkaufen und dann nur noch in der Hundehütte leben? Ist das, was Paulus? Nee, das ist nicht das, was Paulus sagt. Er sagt, es sind nicht viele. Es gibt wenige, die gerettet werden, aber sie sollen sich nichts auf ihren Status einbilden. Sie sollen sich nichts auf ihren Status einbilden, auf ihren Reichtum oder auf ihre Gelehrsamkeit. Sie sollen demütig sein und sich ihren Ältesten unterordnen. Auch wenn sie vielleicht in der Welt da draußen 10-mal mächtiger sind als hier in der Gemeinde, sollen sie sich trotzdem den Ältesten unterordnen. Das macht Jakobus deutlich in Jakobus Kapitel 2, wo er davon spricht, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Und da bringt er dieses Beispiel von diesem Mann mit dem goldenen Ring, der reinkommt, der sich dann in den ersten Reihe der Synagoge setzen darf und der arme Kerl, der dann irgendwo noch so am Boden sitzen darf. Solche Unterschiede sollen wir nicht machen in der Gemeinde. Das sind alles Geschwister. Das sind alles Geschwister im Herrn. Der Reiche ist mein Bruder, der Arme ist auch mein Bruder. Sind beide gleich vor Gott. Es gibt keinen Unterschied. Der Reiche muss sich unterordnen, der Arme auch. Der Reiche muss ermahnt werden, der Arme auch. Genau gleich, nach demselben Standard. Es gibt nichts anderes. Und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Dieser Status, dieses Gieren nach Status, dieses etwas sein wollen, das bringt uns nichts. Das ist die Frage. Wenn jemand Einflussreiches bei uns in der Gemeinde wäre, würden wir ihn auch genauso herausfordern, in der Heiligung zu wachsen wie andere, oder hätten wir Angst? Der bringt viel Geld in die Gemeinde. Dem sage ich lieber nichts. Hier wird es ganz praktisch. Und das hat nun auch mit der dritten Ursache zu tun. Wir haben gesehen, unser Status ist die erste Ursache, warum wir als törichte Botschafter empfunden werden vor der Welt. Gottes Entscheidung, es war Gottes Entscheidung, aber es ist auch Gottes Ziel hier. Das ist das dritte, Gottes Ziel, Vers 29 und 1 bis 31. Welches ultimative Ziel verfolgt Gott denn mit diesem Vorgehen? Nun, in Vers 29 bis 31 heißt es hier, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es geht darum, dass sich letztlich niemand rühmen kann. So einfach ist es. Kein Fleisch, heißt es hier. Ein allgemeiner Ausdruck für die Menschheit und ihre Errungenschaften, wie ich schon sagte. Alles, was aus dem Fleisch getan wird, ist eine menschliche Errungenschaft, ein menschliches Werk. Und kein Fleisch soll sich rühmen können vor Gott. Das heißt, keiner soll sich für seine eigenen Errungenschaften aufblähen können vor Gott. Ich war so clever, ich war so reich, ich war so mächtig. Das gibt es nicht vor Gott. Niemand soll sich irgendwas auf seine eigene Weisheit und Gelehrsamkeit einbilden können. Gar rein nichts. Rühmen bedeutet seinen Stolz finden in etwas. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck. Es muss auch nicht immer negativ sein. Kommen wir noch drauf zurück. An der Stelle ist es natürlich negativ. Es bedeutet einfach, dass niemand angeben kann mit seinem Status, seiner Weisheit oder seinem Einfluss. Warum? Nun, in Vers 30 heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Durch ihn ist hier besser aus ihm. Das bezeichnet eine Quelle aus Gott. Ihr habt euch eure Stellung vor Gott weder durch Ansehen, Geld, Macht oder eigene Weisheit verdient. Er hat euch einfach ausgewählt. Das ist der Grund. Unabhängig von eurer Stellung oder irgendwas in der Gesellschaft. Ihr, wird hier betont im Griechischen, ihr, die ihr ohne Gottes Eingreifen Nullen und Nichtsen seid. In Christus, das ist die Sphäre hier, der Bereich der Errettung. Nur in Christus sind wir etwas vor Gott. Ansonsten nichts. Als Christen seid ihr nun in Christus, mit ihm verbunden, in einer innigen Beziehung. Und dann heißt es hier wörtlich, der uns wurde von Gott. Die Elberfelder sagt, der uns geworden ist, das ist besser als gemacht worden, hier als Schlachter 2000. Christus wurde für uns, was wir sonst als nicht wiedergeborene Menschen im Prestigedenken dieser Welt suchen. Weisheit, Macht, Reichtum. Wir suchen diese Dinge dort oder wir finden sie in Christus. Das, was die Menschen versuchen, ihr Vakuum zu füllen, das ist eigentlich das, was sie eigentlich brauchen in Christus. Dieses Prestigedenken auch von heute. Und wie gesagt, der nächste Satz ist dann etwas unglücklich übersetzt. Man könnte meinen, dass es hier einfach vier Ausdrücke sind, also Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Tatsächlich ist aber die griechische Konstruktion etwas anders. Hier wörtlich heißt es, der Weisheit von Gott für uns wurde, nämlich sowohl Gerechtigkeit als auch Heiligkeit und Erlösung. Also ihr müsst da einen kleinen Trennstrich machen oder einen Doppelpunkt bei Weisheit, weil Gottes Weisheit ist die Erlösung und Heiligung und Rechtfertigung in Christus. Das ist die Weisheit. Wir gleichgesetzt. Nur so kann man tatsächlich weise sein. Jemand sein in den Augen der Welt oder eben in den Augen Gottes. Paulus Punkt hier ist also eure Rettung, sprich eure Erlösung, eure Heiligung und Rechtfertigung ist nicht aus menschlicher Weisheit, sondern aus Gott. Das ist wahre Weisheit. Wahre Weisheit in Gottes Augen ist also, wenn man durch den Glauben an Jesus Christus gerettet ist. Dann hat man nämlich alles, was man braucht. Man hat Gerechtigkeit. Das heißt, wir werden durch Christus gerecht gesprochen. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Heiligung. Wir werden durch sein Wirken von der Sünde abgesondert, näher zu Gott gebracht. Das ist die Idee hier von Hagiasmos, von Heiligung. Und Erlösung, wörtlich erlöst. Wir sind freigelassen. Wir sind frei aus dem Gefängnis intellektueller und moralischer Blindheit. Wir sehen plötzlich, wir haben diese Erkenntnis, wenn wir Christus kennen. Wir sind tatsächlich weise jetzt in den Augen Gottes. Wir werden durch ihn von unserer intellektuellen, moralischen Gefangenschaft und Blindheit erlöst, in der wir stecken durch unsere Sünde. Später im 1. Korintherbrief benutzt Paulus auch das Bild des Sklaven, der von einem neuen Meister gekauft wird, in Kapitel 6. Und schließlich in Vers 31 fügt Paulus, um den noch das noch deutlicher zu machen, hier ein Zitat aus Jeremia 9, 22 und 23 an. Es ist damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Er fasst dieses Zitat etwas zusammen, aber er gibt den Sinn der Stelle an aus Jeremia 9, 22 bis 23. Das ultimative Ziel Gottes mit dieser Vorgehensweise ist nicht nur, dass sich keiner seiner eigenen Weisheit rühmen kann, sondern dass wir als Gläubige uns der einzigen Tatsache rühmen, den Herrn zu kennen. Das heißt, sich im Herrn rühmen. Haben wir nämlich die Frage gestellt, wie kann ich mich denn im Herrn rühmen? Ich habe jetzt gemeint, rühmen sei mein Stolz in etwas finden. Und das ist ja eigentlich negativ, und deshalb habe ich das vorhin gesagt, das Wort rühmen im Griechischen muss nicht unbedingt negativ sein. Und wenn man die Stelle anschaut, die Paulus zitiert, in Jeremia 9, 22 heißt es hier, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, benutzt hier dieselben Ausdrücke, Sophos, Ischuros ist ähnlich wie der Starke, der Dunatos, der Mächtige. Also die Ausdrücke sind sehr ähnlich hier. Man sieht also deutlich, wie Paulus diese Stelle aus Jeremia benutzt, um genau diese Weisheit, dieselbe Wahrheit deutlich zu machen. Der Weise rühme sich nicht seines Statuses, der Mächtige rühme sich nicht seines Statuses und so weiter. Sondern, Jeremia 9, 23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Wenn du dich rühmen willst, wenn du deinen ganzen Stolz darin finden willst, dann finde dich darin, dass du den Herrn kennst und erlöst bist. Ein Privileg, dieses Privileg erkennst. An dieser Stelle ermahnt der Prophet die Israeliten auch, sich nicht in menschlicher Weisheit und Errungenschaften aufzublähen. Ihr Rühmen soll darin liegen, dass sie den Herrn kennen, der ihren Barmherzigkeit, Gerechtigkeit widerfahren ist. Genau wie wir. Wir sind weise. Warum? Weil wir Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung haben. 1 Vers 30. Das ist genau dasselbe Argument, was Paulus bringt. Wie gesagt, das Wort Kauchaomai muss nicht negativ sein. Es kommt manchmal sogar nahe an das Konzept von Vertrauen oder Zuversicht heran. Wenn ich meinen ganzen Stolz, und das Wort Stolz ist vielleicht ein bisschen schwierig zu schlucken für uns, in etwas finde, dann setze ich meine ganze Zuversicht da rein, mein ganzes Vertrauen. Ich setze sozusagen alles auf eine einzige Karte. Ich rühme mich nur des Herrn. Er ist alles, auf das ich vertraue. Ich könnte das vielleicht so illustrieren: im 19. Jahrhundert gab es einen Hochseilkünstler, er hieß Jean-François Gravelet, wurde auch Blondin genannt. Und dieser habe mehrere Male die Niagara-Fälle überquert auf einem Hochseil balancierend. tanzend in verschiedenen, hat auch sogar noch verschiedene Kapriolen gemacht. Einmal hat er sogar noch eine Schubkarre rübergeschoben auf dem Seil über den Niagarafall. Und er soll nach einer Überquerung mit dieser Schubkarre zu einem Jungen gesagt haben, glaubst du, dass ich eine Person in dieser Schubkarre sicher über die Niagarafälle schieben kann? Der Junge sagt, ja klar, das glaube ich. Und darauf soll der Blondin gesagt haben, sicher? Gut, dann steig ein. Wir sind in den Augen der Welt wie dieser Junge, der so etwas tun würde. Der alles auf eine Karte setzt, alles auf einen Mann mit einer Schubkarre auf einem Seil, ohne doppelten Boden, ohne Sicherheit, ohne irgendwas über die Niagarafälle geschoben zu werden. So sind wir. Es gibt keinen doppelten Boden für uns. Wir setzen alles auf Christus und nur auf Christus allein. Wenn es um unsere Errettung geht, unsere Erkenntnis, unser Leben, unsere Weisheit, unsere Fragen zu unseren Problemen, die Lösung unserer Probleme, Christus, nur Christus ist die Antwort auf alles. Für unsere Probleme, Sünden, Lebensfragen, Sinnfragen, es gibt nur eine Antwort und das ist Christus. Er ist unsere ganze Zuversicht. Wir setzen alles auf eine Karte. Unser ganzer Stolz, in Anführungsstrichen, beruht also nicht auf unseren Errungenschaften, unserem sozialen Status, unserem Reichtum. Meine Identität, mein Sinn, mein Zweck, warum ich existiere, ist nur für und in Christus. Meine Hoffnung, meine Zuversicht, meine Freude gründet sich alleine, einzig und allein auf dem Werk Jesu Christi. Alle anderen Versuche, dieses Vakuum, dieses Bedürfnis nach Geltung und Ansehen zu füllen, sind nur Fehlbefriedigung. Das ist falsch. Geld, Macht, Reichtum, Ansehen, Status, Weisheit in dieser Welt ist alles nichts wert vor Gott. Es macht uns nicht besser oder schlechter, nicht geistlicher oder ungeistlicher. Es macht keinen Unterschied. Aber ihr seht, dass wir als Christen bestimmt eines nie haben werden in dieser Welt. Wir haben das jetzt verstanden. Eine Sache werden wir als Christen, als Gläubige, die Jesus nachfolgen, nicht haben in dieser Welt. Und das ist genau das. Ansehen, als Weise wahrgenommen werden, als die Reichen, die Einflussreichen zu gelten, weil die Botschaft als töricht empfunden wird, die Methode als töricht empfunden wird. Wie die Botschafter auch die meisten nicht aus der höheren Schicht der Gesellschaft stammen, weil die Botschaft meist von den Mächtigen auch abgelehnt wird und wurde in der Vergangenheit. Wie der gespaltene Eimer. So sind wir. So sind wir in dieser Welt. Nichts Besonderes. Die ganz normalen Menschen mit all ihren Fehlern, Eigenheiten. Gott sucht sich nicht die Elite aus, um seine Gemeinde zu bauen. Er sucht sich ganz gewöhnliche, unscheinbare Menschen aus. Ja, sogar noch schlimmer. Er sucht sich, das haben wir gelernt, das Törichte, das Schwache aus. Die, die sonst niemals erwählt würden, wenn es darum ginge, irgendetwas zu bewegen in dieser Welt. Wir sind keine History Makers, ja? Wir sind keine großen Künstler und Berühmtheiten. Die meisten von uns sind Otto-Normalverbraucher. Aber genau das, meine Lieben, ist Gottes Plan. Er will der Welt zeigen, dass all diese Dinge, Ansehen, Macht, Geld, Einfluss, menschliche Weisheit, total nutzlos sind. Warum? Weil der Mensch verloren ist. Wir sind tot in Übertretungen und Sünden. So kommen wir auf diese Welt. So werden wir geboren. Unser Ruben, der jetzt gerade geboren ist, so niedlich er sein aussieht und so süß das Baby ist, er ist ein Sünder. Er ist verdorben. Sein Herz ist durch und durch böse. Genauso ist es mit meinen Kindern übrigens. Soll jetzt kein Angriff sein, ne? Und genau so sind auch die Berühmten, die Weisen, die Bekannten, die Stars, alle sie haben dieses riesige, große Problem, ihr sündiges Herz. Sie sind nichts anderes als Menschen und sie sind nur Staub und Asche, wie Abraham sagt. Deshalb kann Gott auf diese Hilfen, auf diese Reklame verzichten. Er braucht es nicht. Er braucht das nicht. Stattdessen will er uns gebrauchen. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht faszinierend, dass Gott uns gebrauchen kann? Manchmal sage ich, Gott baut seine Gemeinde mit uns, aber öfters trotz uns. Ja, wir sind so. Wir sind diese kaputten, gespaltenen Eimer, die Gott trotzdem benutzt in seiner Gnade und auch verändert. verändert und zu seiner Herrlichkeit, eben in der Heiligung, wachsen lässt. Wir gelten als die größten Toren, schlimmer als der Junge, der sich in der Schubkarre über die Niagara-Fälle schieben ließe. Wir setzen alles auf eine Karte, auf Christus. Er ist unsere Weisheit, indem er uns Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung schenkt. Wahre Weisheit erlernt man nicht, sie wird dir geschenkt. Gottes Offenbarung ist die Weisheit an dich. Wenn wir, wenn ich meine eigene Unfähigkeit einsehe, wenn ich meine Sünde bekenne und Gott um Vergebung bitte, wenn ich zum Kreuz komme und Jesu Vergebung annehme und gestehe und bekenne, Herr, ich weiß nichts, ich bin ein Tor, ich habe keine Ahnung von dem, was du sagst, hilf mir, diese Dinge zu verstehen, dann werde ich wahrlich weise. Und das sind wir, die Gemeinde. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt. Damit, was ist das Ziel? Damit er alle Ehre bekommt. Gott ist geehrt dadurch. Er wird geehrt. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Großer Gott, wir sind einmal mehr gedemütigt durch dein Wort. Wir verstehen, dass du in deiner freien Gnadenwahl dich entschieden hast, das Törichte der Welt zu erwählen. Letztlich sind alle Menschen töricht, das verstehen wir. Alle sind in Sünden geboren und ermangeln die Herrlichkeit, die sie bei dir haben sollten. Aber danke, dass du dich auch entschieden hast, nicht auf Status, Weisheit, Macht, aus einer weltlichen Sicht zu bauen, dass du es nicht nötig hast, ein solches Aushängeschild zu haben, sondern dass du dich verherrlichst, indem dass du keinen Unterschied machst, wenn es um Stellung oder Status geht, wenn du deine Gemeinde baust. Danke, dass wir dazugehören dürfen, dass wir Erwählte sein dürfen. Was für ein großes Privileg. Uns ist das oft nicht bewusst, wenn wir durch die Welt gehen und denken, wir müssen das und dies und jenes haben, wenn wir dies und jenes wären. Aber wir sind Begnadigte, Beschenkte, wir haben die Weisheit schlechthin durch die Gerechtigkeit, die du uns gegeben hast, durch die Erlösung, mit der du uns erlöst hast und auch durch die Heiligung, mit der du uns beständig von der Sünde absonderst. Danke, hilf uns, das als die wahre Weisheit zu sehen, immer mehr das zu verstehen, uns nicht beeinflussen zu lassen von der Welt, die diese Dinge ganz anders sieht und auch ganz falsch sieht. Danke, Herr Jesus, bist du unsere Weisheit. Hast du uns die Erlösung, die Gerechtigkeit und die Heiligung geschenkt. Danke für dieses Vorrecht. Wir beten dich an und wir preisen dich dafür.